freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Dann habe ich auch Freude, dass ich euch schon miterlebt habe. Danke für die Zeugnisse. Die Zeugnisse, die zum Ausdruck gebracht haben, dass wir einen Herrn haben, der da ist. Ja, unser Herr, der ist erlebbar, erfahrbar. Das ist so wohltuend. Ich lese in meiner Bibel so gerne und wenn ich dann jeweils den Bibeltext ankündige, dann bin ich manchmal auch dabei, dass es eigentlich ein Lieblingstext ist. Und ob das im Alten Testament ist, im Neuen Testament, ja, da habe ich im Grunde genommen sehr viele eben sogenannte Lieblingstexte. Ich lese immer wieder gern in den Evangelien Begebenheiten, wo es ja dazu kam, dass ein Zusammentreffen von Menschen und dass es zu einem Zusammentreffen von Menschen und Jesus kam. Da ist so viel drin, da hat so viel stattgefunden. Und heute Morgen wollen wir auch so eine Begebenheit lesen. Und da wollen wir jetzt aufschlagen in Markus Kapitel 2. Wir lesen die Verse 1 bis 12. Ich nehme mal an, für viele von euch ist dieser Text bereits bekannt und dann wollen wir uns nach der Textlesung da gemeinsam uns unsere Gedanken machen. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Bald versammelten sich viele, sodass auch draußen vor der Tür kein Platz mehr war, und er verkündigte ihnen das Wort. Da kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, den sie zu viert trugen. Und weil sie ihn wegen der Menschenmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach auf, wo er war, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Matte hinunter, auf der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber dort einige der Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen: Wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten, und sagte zu ihnen: Was denkt ihr so etwas in euren Herzen? Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Matte und geh? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben, sagte er zum Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Sofort stand er auf, nahm seine Matte und ging hinaus vor allen, sodass sie alle erstaunt waren und Gott priesen und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Ja, soweit diese Begebenheit. Der Herr Jesus immer wieder unterwegs. Es haben sich immer wieder neue Dinge ereignet. Und ich muss schon sagen, ich bin von Jesus begeistert. Was er für diesen Mann getan hat, ja, dieser Gelähmte, der hat vom Herrn Jesus die wirkliche Hilfe in seinem Leben erfahren. Ich habe den Bibeltext für uns heute Morgen überschrieben: Ein Mann braucht Hilfe. Unweigerlich ist es ja in dieser Begebenheit so, dass der Fokus oder der Blick mal auf diesen Gelähmten kommt. Dieser Gelähmte, der nicht laufen kann. Wir können dem Bibeltext übrigens entnehmen, der Schweregrad des Eingeschränktsein, der war relativ hoch. Warum? Als es darum ging, zu Jesus sich aufzumachen, da heißt es also nicht, sie haben ihn aufgehoben und gestützt und sind dann gemeinsam gelaufen, sondern vielmehr, die haben ihn getragen auf einer Trage oder ja, Tuch, Bett, und waren dann so unterwegs. Wir merken also, dass die Situation dieses Mannes ja, die folgende war, der konnte wirklich nicht gehen und war nicht einfach so, dass er ein Bein hinterher gezogen hat. Ja, die Einschränkung, die war wesentlich höher. Im Blick auf diesen Mann können wir sagen, jetzt wäre Hilfe gut. Wenn wir ihn also so vor uns haben, so eingeschränkt zu sein, wenn wir darüber nachdenken, was hat es für den Mann wohl bedeutet, nicht laufen, nicht gehen zu können? Die Bibel sagt uns nicht, ob er bereits von Geburt an gelähmt war oder dann, ob es eine Kinderlähmung gab und der Fall der Lähmung dann eingetreten ist. Auf jeden Fall, dieser Mann hat es immer wieder schmerzlich erlebt. So wie andere unterwegs sind, so wie andere ihren Alltag gestalten, so kann er es nicht. Es ist ja so, zu Hause nimmt man das Hotel Mama immer mal wieder gerne in Anspruch. Mama macht und Mama tut und versorgt, rund, wenn es um das Essen geht. Dann aber auch, ja, vielleicht noch, oder machen die Mütter oft viele weitere Dinge. Die Wäsche wird gewaschen, vieles mehr. Und ist ja manchmal auch bequem, zum Beispiel auch für Kinder. Die Mama sorgt und man muss vielleicht gar nicht so viel tun. Wobei Erziehung setzt dann auch an, dass Kinder immer wieder bewusst mit einbezogen werden. Aber jetzt eben dieser Mann, er hat es schmerzlich erlebt. Die einfachsten Dinge konnte er nicht selber erledigen. Wasser, das er brauchte, um sich zu waschen, das musste ihm gebracht werden. Er musste bewusst dafür anfragen. Jetzt hat ja dieser Mann auch noch in einer völlig anderen Zeit gelebt, wie wir heute. Viele von den Hilfsmitteln, die es heute für Menschen mit Einschränkungen gibt, die gab es zu der Zeit noch nicht. Vorher war ein Rollstuhl eingeblendet mit der Ankündigung des Predigttitels. Ja, eben Rollstühle gab es noch nicht. Weitere Dinge im orthopädischen Bereich. Und ja, er hat es immer wieder erlebt. Er kann nicht wie die anderen. Wenn er zum Beispiel auch sich im Dorf etwas ereignet hat und alle losgerannt sind Richtung Marktplatz hin, was ist los? Er blieb zurück, er hat nichts mitbekommen und Eber hat dann auch die Momente der Einsamkeit gehabt, des Schmerzes. Und ja, so gut wäre es, wenn es mal zur Hilfe kommt. Dieser Mann hat zur Zeit gelebt, wo der Herr Jesus auf der Erde war. Und die Bibel, die sagt es uns nicht, wann er selber oder seine Mitmenschen davon gehört haben, dass Jesus Menschen heilt. Ja, und das hat sich verbreitet und irgendjemand hatte dann die Idee, den konkreten Gedanken, dem Gelähmten, dem kann Jesus helfen. Ob es die Eltern waren, die Verwandten, die Nachbarn, der Lahme selbst die vier Freunde, irgendjemand hatte den Gedanken. Dann wurde vielleicht beratschlagt, kann Jesus gerade auch in diesem Fall helfen? Die einen haben vertraut und gesagt, ja, ist möglich. Andere hatten vielleicht ihre Einwände und so hat es ausgesehen. Ja, und eben der Mensch, der braucht Hilfe. Ich möchte an der Stelle von der Geschichte her unterbrechen. Wenn wir das mit anschauen, wir Christen, die wir ja in diese Welt hineingestellt sind, die wir ja auch gesandt sind, möchte uns darauf aufmerksam machen, dass auch wir so viele Mitmenschen um uns haben, die Hilfe brauchen. Ich spreche die eine große Sache an. Mitmenschen, die ohne Jesus unterwegs sind. Die Bibel benennt diesen Zustand als verloren. Und diese Mitmenschen, die dann auch, wenn sie den Weg so weitergehen, ohne Jesus verloren sind für Zeit und Ewigkeit, ja, die brauchen eine Lebenswende, es braucht eine Umkehr. Eine Ewigkeit ohne Jesus, ohne Gott ist schrecklich. Und eben, es braucht eine Wende, es braucht Hilfe. Wenn wir darüber nachdenken, dann haben wir auch so viele Mitmenschen, die Hilfe nötig haben. Menschen, die seelisch leiden, Menschen, die an Einsamkeit leiden. Wir haben Hoffnungslose um uns herum, Menschen, die innerlich so niedergeschlagen sind, ob es Depressionen sind, Ängste, Menschen, die an zerbrochenen Beziehungen leiden. Ja, da gibt's so viele Menschen. Ich erwähne das einfach nicht, um uns hoffnungslos zu überladen, aber dass einfach auch wir das wieder sehen. Vielleicht mal ein bisschen auch unser Blick insoweit ein Blick wird, wie Jesus auch die Mitmenschen gesehen hat. Er hat die Bedürftigkeit zutiefst wahrgenommen, eben diese Menschen, die brauchen Hilfe. Wir Christen haben ja ein Anliegen für unsere verlorene Mitmenschen. Und ich habe schon immer mal wieder dann auch so meine Wahrnehmungen gehabt und so für mich ganz konkret im einen oder anderen Fall gedacht, du brauchst Jesus. Alles andere ist vielleicht jetzt gar nicht so die ganz große Sache. In deiner Situation, lieber Mitmensch, du brauchst Jesus. In manchem Fall habe ich den Satz angebracht, in manchem auch nicht. Diese Überzeugung, dass unsere Mitmenschen Jesus brauchen, die hat ja ihre Richtigkeit. Aber vielleicht ist es gar nicht einfach mit dem Satz getan, dass ich das so jemand ganz direkt aufs Auge drücke, du brauchst Jesus. Vielleicht beginnt ja mal die Wende damit, dass wir praktisch mit Hand anlegen und dass es zur Hilfe kommt. Dieser Mann hat also Hilfe gebraucht und jetzt möchte ich den zweiten Schwerpunkt mit Blick auf die Freunde legen. Wirkliche Freunde handeln verantwortlich. Hier in der Geschichte, da wird ja die Bedeutung von Freunden so richtig deutlich. Ich möchte diesen Aspekt der Freunde aber noch ausweiten. Insgesamt geht es ja immer wieder im menschlichen Miteinander und ja, was einfach mit stattfindet, also Mitmenschen, die verantwortlich helfen und die vier Freunde, ja, die sind für uns wirklich ein Vorbild in ihrem Dasein, in ihrem Handeln. Wenn wir das mit anschauen, hier in der Geschichte, diese vier Freunde, die waren da, die haben angepackt, die haben nicht aufgegeben, die haben Hindernis überwunden. Die vier Freunde, für die war das so sonnenklar, jetzt zu Jesus hin, da gibt's jetzt keine andere Lösung dran. Sie sind dran, sie sind gefordert und so haben sie diesen kranken Mitmenschen oder diesen kranken Freund zu Jesus gebracht. Was mir im Leben dieser vier Freunde so gut gefällt, und ich denke, ist auch eine Sache, die wir von heute Morgen mitnehmen wollen. Die vier Freunde haben vom Ansatz her zu Jesus gebracht. Denn dort ist dann die wirkliche und die große Hilfe. Ja, die vier Freunde sind also haben den Kranken mitgenommen, getragen auf der Trage, dann hin zu dem Haus, wo es hieß, dort ist Jesus. Und dann kamen sie dort an, oh weh, ja, das ganze Haus völlig überfüllt, schon hin zur Haustüre gab es kaum Möglichkeiten hineinzugehen, unmöglich was tun. Ja, wir waren bereit, einen Einsatz zu leisten. Jetzt ist der Weg versperrt. Für heute wird's einfach nichts. Wir kehren wieder um. Das wäre ja die eine Möglichkeit gewesen. Aber die waren so davon überzeugt, dass Jesus helfen kann, in der Situation helfen muss. Und die geben nicht auf. Ja, und dann finden sie den Weg aufs Dach. Es war zu der Zeit so, die Häuser oft im Quadrat angelegt, 5-6 Meter auf 5-6 Meter und dann oben gab es ein Flachdach, dann gab es eine Treppe, eine Außentreppe, die auf das Dach hinausgeführt hat und dann sind sie dort auf das Dach hinaufgegangen. Ja, und dann ist es natürlich schon eindrücklich, wie weit diese Freunde gehen. Wir haben sie wahrscheinlich in den letzten Jahren in unserem Umfeld nicht erlebt, dass einer das Dach des anderen abdeckt. Oder wann hast du das letzte Mal ein Dach abgedeckt? Gut, da merkt man schon, das hat seine Grenzen. Ja, Jetzt können wir sagen, einerseits wurden hier Grenzen überschritten. Da hat vielleicht sogar ein übergriffiges Verhalten stattgefunden. Aber da wollen wir uns gar nicht auf Nebengleise begeben, denn die vier Freunde, die packen an, die werden hier so tätig, weil hier da drin die Hilfe ist. Und so sind sie da unterwegs. Die vier Freunde, dieses für uns so vorbildliche Verhalten, möchte es nochmal herausstreichen, die haben wirklich wahrgenommen, was dran ist, wo sie jetzt gefordert sind. Die haben auch im Moment gewusst, hier sind sie dran, Hilfe zu leisten. Die waren dabei, die haben Anteil genommen an der Situation des lahmen Menschen. Und dann bin ich auch zutiefst mit angesprochen, die hatten wirklich ein Herz voller Liebe für diesen lahmen Menschen. Diese Hilfe, die hier stattfindet, ist ja vielleicht zunächst einmal gar nicht so die ganz große geistliche Sache, eine praktische Hilfe. Übrigens, der Herr Jesus, der hat in die gleiche Kerbe geschlagen. In der Bergpredigt, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, wenn es gut reinpasst, dann gehe diese Meile mit ihm. Der Markus hat schon sein Gesicht verzogen, der war es nicht so ganz einverstanden, der weiß, dass der Bibeltext anders lautet. Also wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei mit ihm. Dann, wenn es auch um die Gemeinde geht, der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, Vers 24, die folgende Verse, da sagte unter anderem: Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder einzelne ein Glied. Ganz klar hier mit ausgesprochen, dass Glieder am Leib Christi einträchtig füreinander sorgen. Also, das ist Wille, das ist Absicht Gottes, das soll immer wieder geschehen. Zurück zu der Tatsache, diese vier Freunde, die haben zu Jesus gebracht. Wie machen wir das in der heutigen Zeit? Wir nehmen Not wahr. Lasst uns doch den einen Weg zuerst gehen, dass wir im Gebet die Mitmenschen zu Jesus bringen. Dann ist es vielleicht auch mal dran, mit in die Gemeinde mit einzuladen und vielleicht auch eine gemeinsame Gebetszeit anzusetzen. Vielleicht tut es an der Stelle heute auch gut, drüber nachzudenken: Herr, wer braucht deine Hilfe wirklich? Wir dürfen ja den Herrn Jesus auch drum bitten, bei der großen Not, die wir antreffen. Und wir können da gar nicht alles bewältigen. Unsere Kräfte, die sind begrenzt. Ja, aber dass der Herr Jesus den Blick darauf lenkt, was dann auch für uns immer mal wieder mit dran ist. Freunde, die wirklich da sind oder für ihre Freunde da sind, keine Frage, die sind von hohem Wert. Der himmlische Vater hat es ja von Anfang an so angelegt: Wir Menschen sind nicht als Einzelkämpfer in diese Welt gestellt, sondern in einem Miteinander. Ein soziales Gefüge, ein Miteinander, das soll immer wieder stattfinden und eben, dass da auch verantwortlich gehandelt wird. Ist übrigens auch eine Sache, die in der Gemeinde so nötig ist. Wir können uns in einer Gemeinde befinden und der eine oder andere kann sich doch auch total einsam fühlen. Da möge uns der Herr auch immer wieder die Augen oder die Blicke mit öffnen, wer vielleicht mal ein Wort der Ermutigung braucht. Manchmal tut es ja schon gut, im Rahmen der Gemeinde, vielleicht am Ende des Gottesdienstes, auf jemanden zuzugehen, mal nachzufragen, wie es geht, und dann so einen Austausch zu haben. Da mag der 3- oder 5-minütige Austausch schon gut tun, dass wir eben Anteil aneinander nehmen und damit der Mitmensch, der Mitbruder, Schwester, auch die jungen Menschen in der Gemeinde eben nicht allein sind. Freunde, die für einen da sind, ja, das erlebt man auch in der Praxis, dass wir damit reich beschenkt sind. Jetzt, wenn man dieses Thema mit anschaut, da kann natürlich auch in uns etwas geweckt werden. Ja, es wäre gut, wenn es so wäre, wenn die anderen für einen oder für mich persönlich da wären. Wenn so diese Perspektive da ist und dann vielleicht auch eine Wehmut, aber es ist vielleicht, oder ich habe das erlebt, es so nicht, dass eben Mitmenschen für mich da sind. Ich ermutige junge Menschen immer wieder, wenn sie eigentlich darüber berichten, ich habe keine Freunde oder wenig Freunde, dann ermutige ich sie mit dem ganz einfachen Rezept, dann sei doch du ein Freund. Beginne Freund zu sein. Beginne aufmerksam zu sein, und das wird vielleicht nicht immer gleich sofort an der ersten Stelle, aber wer einen Blick für andere hat und da ist, wer das Leben teilt, dann kommt es auch immer wieder dazu, dass wertvolle Freundschaften entstehen. Eine Erwartungshaltung, die kann kontraproduktiv sein. Also zu erwarten und die anderen müssen den ersten Schritt machen. Ja, es ist immer wieder auf beiden Seiten dran, einen Schritt aufeinander zuzumachen, damit Neues entsteht. Freunde, die verantwortlich handeln, die sprechen auch heikle Dinge an. Ich möchte heute Morgen nachfragen, haben wir diese Freunde, haben wir diese Mitmenschen, die uns auch mal wirklich sagen können, was sie wahrnehmen und die Dinge mit ansprechen, wo sie merken, da mangelt es vielleicht etwas an der Einstellung oder da mangelt es an der Freundlichkeit. Es können auch ganz andere Dinge sein. Freunde sprechen heikle Dinge mit an. Wie sieht's bei uns aus, auch im Rahmen der Gemeinde, wenn vielleicht mal jemand auf uns zukommt und wir merken, er möchte jetzt etwas anbringen? Ist das die erste Reaktion? Bei mir ist alles in Ordnung? Nee, stimmt nicht. Oder haben wir die Bereitschaft, etwas entgegenzunehmen? Ja, diese vier Freunde, die waren für ihren kranken Freund mit da und er ist in unserem Vorbild. Und da können wir uns mit die Gedanken machen, was mit dran ist. Wirkliche Freunde handeln verantwortlich. Ich möchte noch den einen Hinweis geben. Freundschaft gibt's nicht zum Nulltarif. Und wenn wir merken, da braucht jemand Hilfe, dann müssen wir auch die eigene Sache mal hinten anstehen, ob es die eigene Freizeit ist oder das, was man jetzt so gerne gemacht hätte, damit man sich dann wirklich einsetzen und verwenden kann. Ich möchte aber an der Stelle jetzt auch nicht Lasten laden. Wir können nicht jeder Not begegnen, aber eben immer mal wieder bereit sein, eigenes hinten anzustellen. So haben es diese vier Freunde auch gemacht. Der große Schwerpunkt in dieser Begebenheit ist das Handeln von Jesus. An diesem Kranken, auch an den Menschen dort, die Dinge, wo er dort mit weitergeht. Ergibt. Ist ja so eine große Sache, wie dieser Lahme Heilung erleben darf, wie er Sündenvergebung erleben darf, so eine große Sache. Bevor wir aber zu diesem Punkt hinkommen, da ist in dieser Begebenheit oder wird unser Blick noch auf eine Sache gewandt im Vers 5, als Jesus ihren Glauben sah. Ich habe so diesen Punkt für mich überschrieben, Jesus sieht tiefer, als er ihren Glauben sah. Ich habe mir die Frage gestellt, wann hat Jesus den Glauben von diesen vier Freunden wahrgenommen? Ist ja sehr gut möglich, dass die vielleicht nicht mal so eine direkte Bitte Jesus gegenüber ausgesprochen haben. Also der Herr Jesus hat nicht von ihrem Glauben gehört, er sah ihren Glauben. Wann hat er den Glauben von diesen vier Freunden wahrgenommen? Ich erwähne einfach mal einige Möglichkeiten. Ja gut, der Herr Jesus war in diesem Haus, er hat gelehrt Und plötzlich gab es Geräusche von oben her. Plötzlich kam da auch oder viel Licht in das Haus hinein. Manche haben sich vielleicht sogar geärgert, denn mit dem, was oben rumort hat, hat es sehr wahrscheinlich auch, er kam etwas runter, an Staub, an Dreck, gar nicht vielleicht so angenehm, also für die Zuhörerschaft, die da saß und die Jesus zuhören wollte. Wann nimmt also Jesus diesen Glauben wahr? Hat er es schon wahrgenommen, als sie dabei sind, das Dach abzudecken? Hätte ja auch sein können, dass da jetzt einige oben sind, die jetzt auch noch besser zuhören wollte. Dann haben sie die soweit die Öffnung aufgemacht, wie sie es gebraucht haben. Hat der Jesus ihren Glauben gesehen, als er merkt, hier wird ein Mensch also über die Öffnung gehoben und runtergelassen. Hat der Herr Jesus ihren Glauben gesehen, als diese vier Freunde dabei sind, so vorsichtig mit dem Seil nachzugeben? Und dann hat er vielleicht der Herr Jesus gesehen, die schauen immer wieder auf den Gelähmten, dass der gut darunter kommt. Und bei allem, wo sie so konzentriert mit dran sind, vielleicht ging der Blick vom Kranken immer wieder hin zu Jesus. Hat er dort ihren Glauben gesehen? Hat der Herr Jesus vielleicht im Leben von diesen vier Freunden gesehen, wie sie ihn so bittend anschauen? Tu du etwas für diesen Menschen. Als der Kranke noch weiter oben war, da hat ja dann der Herr Jesus nicht gesehen, wie die Lage dieses Mannes aussieht. Hat er Jesus den Glauben gesehen, als er gemerkt hat, ja, wie arm, wie kümmerlich dieser Mann mit dran ist? Hat Jesus den Glauben gesehen, als der Kranke ganz abgesenkt war und die vier Freunde die Seile auf die Seite gelegt haben und jetzt zu Jesus hingeschaut haben? Ja, wir haben unseren Teil getan. Jesus, jetzt bist du dran. Hat Herr Jesus ihren Glauben gesehen, als die vier Freunde die Seilenden genommen haben und runtergeworfen haben? In der Überzeugung, im Glauben, den müssen wir gar nicht mehr hochziehen. Da wird Jesus jetzt das wirklich Wesentliche tun. Also wann genau das stattgefunden hat, wir wissen es nicht. Aber wir wissen die Tatsache, dass Jesus ihren Glauben sah. Und liebes Kind Gottes, Jesus, er sieht auch deinen Glauben. Er nimmt deinen Glauben wahr. Er sieht den Glauben, wo du voller Erwartung dich an ihn richtest. Er sieht deinen Glauben in deinem Gebetsleben, wo du die Dinge vor deinem Herrn ausbreitest. Als Jesus ihren Glauben sah, dieser Glaube hat sehr viel mit der Anerkennung des Herrn zu tun. Dieser Glaube hat sehr viel damit zu tun, dass dem Herrn Jesus in konkreten Situationen Vertrauen entgegengebracht wird. Hat damit zu tun, dass wir unsere Erwartung an den Herrn richten. Als Jesus ihren Glauben sah, der Herr Jesus sieht es ja in der Praxis, wie wir sein Wort aufnehmen, wie wir sein Wort in unseren Herzen einlassen, wie wir damit umgehen, wie wir dieses Wort beschäftigen und ja, wie wir dieses Wort wirklich als Wahrheit mit annehmen. Der Herr Jesus, er sieht Glauben, wenn wir seiner Führung und Leitung vertrauen. Der Herr Jesus sieht den Glauben, wenn wir auf die Dinge eingehen, die er uns aufs Herz legt. Jesus sah ihren Glauben. Für mich ist es der Moment in der Geschichte, wo sich ein Stück weit Himmel und Erde berührt haben, wo Menschheit und Gott oder der Messias sich so nahe kamen. Jesus sieht ihren Glauben und dann geschieht ja etwas. Aufgrund dieses Glaubens handelt Jesus. Es hat hier geheißen, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. An der Stelle wird für uns der Glaube in seiner überragenden Bedeutung, ja, oder wird hier so wichtig. Also Glaube braucht's, Glaube ist immer wieder mit dran. Und der Herr Jesus, er hat eben dieses Vertrauen in ihn so gern. Ein Glaube, der auch tätig wird. Diese vier Freunde, die sind unterwegs, die nehmen ihren Part wahr. Den Kranken zu Jesus bringen, das können sie. Aber für die Lebensveränderung sorgen, da sind sie begrenzt. Diese Sache, die muss Jesus tun. Also die sind aktiv und eben bringen da zu Jesus hin, als Jesus ihren Glauben sah. Mir ist es so wichtig geworden, dass wir also auch dieses Zutrauen, Vertrauen in unseren Herrn Jesus haben. Diese vier Freunde, die haben an dem Tag Jesus vor sich gehabt. Wir haben den Herrn Jesus ja nicht vor unseren sichtbaren Augen. Wir haben nicht eine Begegnung so eins zu eins im menschlichen Bereich. Oder ja, das haben wir nicht. Aber im Glaube sind die Kontakte, sind die Momente da. Ich möchte auch ermutigen, dass wir uns nicht zu sehr zurücknehmen oder weil wir Jesus nicht mit den Augen oder so, ja, als Person, als ein Gegenüber da haben, dass man da innerlich oder vielleicht ja manches gar nicht für möglich halten, denn im Glaube können wir kommen. Wir werden ja aufgefordert, zum Beispiel in Hebräer 4. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also die Aufforderung zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben, kommt da immer wieder, lasst uns hinzutreten, lasst uns das im Glauben machen und im Glauben unterwegs sein, das wird nie umsonst sein. Ich stelle nicht in Aussicht, dass Jesus an jeder Stelle die großen Wunder tut, wie das hier gemacht hat oder vollbracht hat. Aber eben der Glauben, Vertrauen, das in Jesus gesetzt wird, ist nie umsonst. Und von daher lasst uns im Glaube immer wieder aktiv werden, wo wir so zielgerichtet zu unserem Herrn hingehen. Der Herr Jesus, der hat den Glauben gesehen, er hat aufgrund dieses Glaubens gehandelt. Und das ist dann so der letzte Schwerpunkt in dieser Geschichte, die Vollmacht und die Hilfe von Jesus. Ja, wir treffen hier den Herrn Jesus an in seiner unbegrenzten Macht. Für mich hat der Herr Jesus ein Mehrfaches an diesem Kranken getan. Ich spreche mal von 4 bis 5 Wundern. Das erste Wunder, der Herr Jesus, er spricht diesem Kranken gegenüber aus, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ist ja schon interessant. Diese vier Freunde und ich denke auch der Kranke selber, die haben an die körperliche Heilung und Wiederherstellung gedacht. Der Herr Jesus beginnt aber an einer ganz anderen Ecke. Und ich denke mal, das kommt gar nicht von ungefähr. Der Herr Jesus, der möchte, dass es zuerst zu einer Wiederherstellung zwischen Gott und diesem Kranken kommt. Dieser Gelähmte, der getrennt ist durch die Sünde und eigentlich keinen Zugang zu Gott hat. Zuerst soll diese Sache hergestellt werden. Dieser Kranke, der braucht nicht nur körperliche Hilfe, der braucht Hilfe im Blick auf die Ewigkeit, dass er Eingang findet in das Reich Gottes. Und ich möchte an der Stelle einfach mit sagen, Jesus beginnt aus seiner Perspektive und da ist mal eben diese Wiederherstellung und die Versöhnung mit dem Vater dran. Und deshalb die Aussage, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ob der Herr Jesus das also wahrgenommen hat, dass dieser Mensch das so will und als ja, Herzenwunsch in sich trägt, dass seine Beziehung mit Gott ins Reine, in Ordnung kommt, an der Stelle wird es nicht mit ausgesagt, aber der Herr Jesus, er beginnt einfach bei der Seite, was ihm so wichtig ist. Ein großes Wunder, wenn Sünde vergeben wird und Sünde ausgeräumt ist, wenn nichts Trennendes da sein muss zwischen Gott und uns Menschen. Ja, und es ist bis heute so, Sünde, wenn sie vorhanden ist, die soll ausgeräumt werden, vergeben werden, damit alles in Ordnung ist. Und Gott Lob und Dank, wir Christen wissen darum, durch Jesu Blut kann jede Sünde, jede Ungerechtigkeit ausgeräumt werden, alles in Ordnung kommen. Und sollte uns noch etwas belasten, dann lasst uns nicht warten, sondern lasst uns auch da hinzutreten zu dem Thron der Gnade, dem Herrn Jesus die Ist-Situation bringen, durchaus mal aussprechen, was an Unrecht vorhanden ist, aber dann auch eben seine Vergebung in Anspruch nehmen. Das zweite Wunder in dieser Geschichte, da geht's um die Schriftgelehrten. Bei denen hat etwas stattgefunden. Die dachten in ihrem Herzen, wie redet dieser so, er lästert Gott, wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Problematik der Schriftgelehrten, die haben gedacht gehabt, nur Gott kann Sünden vergeben, Jesus haben sie als ein Mensch wahrgenommen, nicht als den Sohn Gottes. Und jetzt das zweite Wunder, und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten. Und jetzt adressiert er diese Sache. Was denkt ihr so in eurem Herzen? Ja, und er möchte jetzt dieses Wunder an dem Kranken tun, damit diese Menschen, diese Schriftgelehrten auch an ihn als den Messias und Sohn Gottes glauben können. Ist hier also eine Sache mit drin, die Schriftgelehrten und Menschen, die oft Jesus so gegenüber kritisch waren, auch da möchte er, dass die zum Glauben kommen. Er adressiert die Sache, er legt es offen, ihre Gedanken, ihre Innenwelt, damit die wirklich umdenken können und dass es in ihrem Leben zu einer Kursänderung kommen kann. Das dritte Wunder geschieht an dem Gelähmten. Jesus sagt zu ihm, steh auf. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Also das, was am Körper an Einschränkung war, an Fehlstellung, dieses Gelähmtsein, das nimmt der Herr Jesus weg. Unmittelbar im Anschluss, dass die Lähmung weggenommen wird, geschieht für mich auch das vierte Wunder, dass dieser Mann sofort Kraft in den Beinen hat. Also nicht nur die Lähmung wird weggenommen. Wir wissen das, wenn ein Mensch wochenlang im Krankenbett liegt und ohne, dass er sich bewegt, die Muskeln bauen so schnell ab. Und dann braucht sie auch für Menschen, die schon gelaufen sind, wieder viel oder einiges, bis sie laufen. Das kann mehrere Wochen zum Teil dauern, je nach Einzelfall, wenn eben jemand lange gelegen ist. Aber er kann sofort mit aufstehen, kann seine Muskeln brauchen. Der Körper, der funktioniert. Und so als fünftes Wunder, ob man das jetzt mit als eigentliches Wunder noch betrachten will, ist im Zusammenhang mit 3 und 4. Dieser Mann, also er kann nicht nur aufstehen, er ist nicht nur körperlich geheilt, er hat nicht nur Muskelkraft, der kann sogar so super laufen mit einem Gleichgewichtssinn. Nochmal die Situation in diesem Haus, völlig überfüllt, eigentlich kam dort keiner raus, als dass noch jemand auf die Beine tritt oder wie auch immer. Und er nimmt seine Matte, nimmt sein Bett auf sich, der läuft da raus ganz zielgewandt oder mit wirklich Gleichgewichtssinn, mit, können wir eigentlich sagen, mit viel Können. Auch dafür hat der Herr Jesus gesorgt. Ich habe diese Wunder erwähnt, dass wir einfach wahrnehmen, welch großen und wunderbaren Herrn wir haben, der immer wieder handelt, der immer wieder uns Dinge zukommen lässt. Wir haben so einen wunderbaren Herrn. Und weil wir so einen wunderbaren Herrn haben, deswegen wollen wir ja auch von unserer Seite zu ihm kommen, ihn in Anspruch nehmen, ihm die Dinge sagen, wie sie aussehen in unserem Alltag, wo wir auch eben in unserer Bedürftigkeit stehen, diese Dinge vor ihm bewegen. Ja, jetzt kann natürlich diese Geschichte in uns auch eine Wehmut auslösen. Dieser Kranke, der hat Heilung erfahren. Von einem Moment auf den anderen. Wie sieht denn das aus mit der Heilung? Heilt Jesus alle? Und diese Frage, die müssen wir differenziert anschauen. Keine Frage, bis heute hat der Herr Jesus Macht und Kraft, Kranke zu heilen. Und er tut das auch immer wieder. Wir erleben das bis heute auch in der Praxis. Ja, Jesus heilt Menschen. Wir erleben es auch in der Praxis, wenn wir nach Jakobus 5 handeln, wenn jemand krank ist, der rufe zu sich die Ältesten und es tritt immer wieder ein. Wir haben im Neuen Testament oder in den Evangelien auch die Aussage, dass der Herr Jesus alle geheilt hat, die zu ihm kamen. Keine Frage, auf diesen Zeitbereich, wo das gemeint ist, da hat es so ausgesehen. Also nochmals, der Herr Jesus, er hat die Kraft zu heilen, er macht es immer wieder, aber heilt Jesus alle? Und da muss ich euch heute Morgen leider sagen, nein, es werden nicht alle geheilt. Es erleben nicht alle die körperliche Wiederherstellung. Der Herr Jesus hebt nicht alle Konsequenzen des Sündenfalls auf, denn dann müsste ja zum Beispiel auch der Tod, der körperliche Tod überwunden werden. Ja, wir glauben an den, der die Auferstehung und das Leben ist. Aber auf dieser Erde gibt's noch ein Abscheiden, tut auch immer mal wieder weh. Also auch dieser Bereich wurde nicht einfach durch Jesus so außer Kraft gesetzt, dass eben auch der leibliche Tod nicht mehr eintritt. Und so, die einen erleben die Heilung, andere nicht. Manche erleben den Herrn immer größerer Maß als andere. Ist eine Sache, mit der wir zurechtkommen müssen. Wenn man jetzt aber in der Sache vielleicht den Herrn Jesus nicht erlebt, was macht es mit uns? Jetzt hat man in der Krankheitszeit den Herrn so gebeten. Man hat den Herrn vor sich gehabt, der so die Macht und die Vollmacht hat, einzugreifen. Und er tut's einmal nicht, dass er die Heilung schenkt, zweimal nicht. Resignieren wir, ziehen wir uns zurück. Genau dieses soll nicht eintreten. Ja, wie im Einzelfall der Herr handelt. Was er an uns tut oder auch an unseren Mitmenschen. Bei all dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, lasst uns immer wieder das Vertrauen fassen, zu Jesus gehen. Lasst uns darauf vertrauen, dass er uns das zukommen lässt, dass er die Hilfe schenkt, die es braucht. In Jakobus 5, da heißt es dann im Blick auf das Gebet für die Kranken, dass der Herr den Menschen aufrichten wird. Manchmal ist es ja auch ein innerliches wieder aufgerichtet werden, dass, ich möchte mal sagen, so diese Glaubenssache intakt ist und dass man das Vertrauen in den Herrn hat. Es gibt Gläubige, die ehren ihren Herrn trotz körperlicher Leiden, trotzdem, dass sie, also die körperliche Wiederherstellung zur Erdenzeit nicht stattfindet, die dabei auch getrost sind, die im Blick auf die Ewigkeit wissen, dass all das dann auch mal der Vergangenheit angehören wird, die sich bereits auch mit freuen auf den neuen Leib im Himmel, ja, wo dann eben diese Leiden völlig außer Kraft gesetzt sind. Also wir glauben an den Herrn, der heilt, aber eben es geschieht nicht in jedem Fall. Wir wollen von diesem Bibeltext heute Morgen uns mitnehmen lassen. Immer wieder bei dem Aspekt des Freunds sein, wo sind wir gefordert. Dann sind wir mitgefordert von diesem Text her, dass wir den Glauben und das Vertrauen in Jesus setzen. Unser Herr Jesus, er freut sich so dran, wenn auch im Jahr 2024 er den Glauben wahrnehmen kann, wo wir ja den Blick zu ihm emporhalten, wo wir das Vertrauen in ihn setzen und lasst uns so auch in der kommenden Woche, in der kommenden Zeit unterwegs sein. So viel zu diesem Bibelwort. Unser Herr Jesus segne euch reichlich.